Ultraviolett.
Heute mit mir Nina Lechloff und bei Ultraviolett gucken wir auf das Thema Games. Ich selber würde mich als Gamerin bezeichnen. Ich zocke unfassbar gerne, sowohl auf PC als auch auf der Switch. Deswegen finde ich es umso mehr schade, dass in den Köpfen der Leute noch immer Typen als die echten Gamer gelten. In der nächsten Stunde werden wir hier bei Ultraviolett versuchen, ein bisschen diese stereotypische Sichtweise auf Games und wer Games zockt, ein bisschen aufzubrechen und wir gucken, was für Frauenbilder auch in Games propagiert werden. Also Ultraviolett, das Thema Games. Viel Spaß! Ich zocke richtig gerne, aber meine Games beschränken sich auf die, die ich alleine spielen kann. Mit anderen Leuten spiele ich höchstens, wenn ich mit Freunden oder so was wie Overcooked oder Mario Kart spiele. Deswegen bin ich, was die Online-Community angeht, etwas außen vor. Aber ich wollte mal wissen, wie Frauen, die in diesen Online-Welten unterwegs sind, über die Community denken und was sie alle so erlebt haben. Deswegen habe ich mal in einer geschlossenen Facebook-Gruppe nur für Zockerfrauen nachgefragt und die Antworten waren echt erstaunlich und die ganze Bandbreite irgendwie füllend. Viele meinten, sie hätten dort Freunde fürs Leben und sogar das ein oder andere Mal die große Liebe gefunden. Genauso oft gab es aber Geschichten von Gamerinnen, die mit Sprüchen wie Frauen gehören doch in die Küche oder hätte ich nicht gedacht, dass du eine Frau bist, du bist so gut, konfrontiert wurden. Diese Aussagen sind halt teilweise nett gemeint, sowas wie ich wusste gar nicht, dass du eine Frau bist, du bist so gut, aber trotzdem so, ja. Einige haben es auch gelassen hingenommen, haben sie geschrieben, andere waren auch richtig wütend. Und die beste und erschreckendste Geschichte zugleich war, dass eine Frau beim Online-Spielen von GTA von einem Mitspieler in einen Käfig eingesperrt wurde und sie sollte für ihn stripteasen, bevor sie das gemacht hat, hätte er sie nicht rausgelassen. Ich wusste nicht, ob ich heulen, lachen oder wirklich aus Frust mein Handy einfach gegen die Wand schmeißen sollte. Also, was habe ich daraus gelernt? Erstens, ich habe jetzt noch weniger Lust, online zu zocken. Zweitens, seid vorsichtig, wenn ihr online unterwegs seid. Und drittens, Guys, seid keine Arschlöcher. Wenn ihr solche Idioten online bemerkt, die Leute in Käfigen sperren und für sich stripteasen lassen wollen, tut bitte was dagegen und helft euren Gamerinnen. Denn eine diverse, tolle Online-Gaming-Community ist doch das Beste, was man kriegen kann, oder? Ein Gamer oder eine Gamerin ist, wer gerne zockt. Das wäre zumindest die naheliegendste Definition. In der Gamer-Szene aber hält sich ein anderes, wesentlich toxischeres Bild. Das bezieht sich vor allem auf Zeitinvestment, vermeintlichen Skill und nicht zuletzt Männlichkeit. Zu diesem Bild des echten Gamers hat Benjamin Parson mit zwei Kolleginnen geforscht. Herz87.9-Redakteur Dorian Lehmkühler hat für euch mal nachgefragt, was es mit diesem toxischen Stereotyp auf sich hat.
Je mehr man sich damit beschäftigt, desto unklarer wird der Begriff eigentlich und desto mehr zerfällt er einem unter den Fingern. Im Prinzip kann man es definieren über mehrere Bereiche. Das ist einmal, wie viel Zeit stecke ich rein in das Thema Gaming, wie viel identifiziere ich mich mit dem Begriff Gamer, wie gut bin ich darin, Spiele zu spielen und welche Arten Spiele spiele ich. Das sind so die wesentlichen Bereiche, über die es gängigerweise definiert wird und über die sich so ein gewisses Elitenbewusstsein festmacht. Denn der echte Gamer hat ja was mit Status zu tun.
Wie wirkt sich das auf Frauen in der Szene aus?
Genau dadurch, dass dieser Statusunterschied gegen Frauen gewendet wird. Der Begriff echter Gamer kommt zum Teil sogar nur deshalb zustande, um sich gegen Frauen im Gaming abzugrenzen. Denn es gibt Statistiken, auch über viele Jahre sehr stabil, dass genauso viele Frauen wie Männer Videospiele spielen grundsätzlich. Und dann braucht es natürlich irgendeine andere Definition, eine engere Definition vom Begriff Gamer, als nur Spiele zu spielen, um noch weiter behaupten zu können, dass Gaming ein männliches Feld ist.
Wie kommt es, dass dieses Bild sich in der Szene so hartnäckig hält?
Also die Ursachen, warum sich das so lange hält, scheinen zweierlei zu sein. Zum einen gibt es eine radikale, kleine Gruppe innerhalb der Gaming-Szene, die sich radikalisiert und abgeschottet haben und die auch mit Verschwörungstheorien arbeiten, mit aggressiven Mitteln wie Doxing und Harassment und Querverbindungen haben in allerlei andere Bewegungen, die man aus anderen politischen Feldern kennt, wie die Neue Rechte, wie die libertäre Bewegung und die, vor allem die antifeministische und Männerrechtsbewegung. Und zum anderen, und das ist die größere Gruppe, die aus der persönlichen Erfahrung spricht und deshalb meint, weil ich keine offensichtlichen Gamerinnen kenne, kann es ja keine Frauen geben, die ernsthaft spielen. Als wir uns dann angeschaut haben, die ganzen möglichen Definitionen des echten Gamers, haben wir auch empirisch versucht nachzuprüfen, ob denn da was dran ist, wenn man diese Definition jetzt benutzt, dass dann wirklich weniger Frauen da sind. Und das war bei allen möglichen Definitionen, die wir uns angeschaut haben, eigentlich nicht der Fall. Und die einzigen Felder, wo das nicht ist, wo man wirklich fast nur Männer hat, sind die Felder, wo es besonders um Macht in der Industrie geht oder bei den besonders sichtbaren Posten in der Kommunikation, sei es beim Streaming und im E-Sport, ist auch fast keine Frau dabei. Das sind aber so kleine Anteile der Gaming-Szene, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, Gamer als nur diesen Anteil zu definieren, weil dann fast niemand mehr ein Gamer wäre. Aber es macht insofern Sinn, als dass die besonders sichtbaren Positionen gibt und die besonders einflussreichen Positionen in der Gaming-Szene. Und deshalb prägen die vielleicht besonders stark die Wahrnehmung von der Gaming-Rolle und haben deshalb stärkeren Einfluss auch auf das Stereotyp als andere Felder.
Und dieser Hate, diese toxische Kultur trägt wahrscheinlich auch dazu bei, dass sich Frauen auch vielleicht gar nicht trauen, sichtbar zu werden. Gibt es dazu irgendwie Zahlen?
Konkrete Zahlen kenne ich tatsächlich nicht aus dem Kopf, aber es gibt Forschung darüber, dass es eine typische Strategie ist, von Frauen in der Gaming-Szene nicht offensichtlich als weiblich aufzutreten, um das erhöhte Maß von Aggressivität nicht auf sich zu ziehen. Es gibt eine Studie, die spezifisch zu diesen Strategien gearbeitet hat. Es gibt eine weitere Studie, die auch dieses erhöhte Maß an Aggressivität gezeigt hat. Also das lässt sich durchaus nachweisen, diese Effekte. Und natürlich ist das wieder eingeschlossen in Feedbackschleifen. Das heißt, wenn Frauen diese Strategie wählen müssen, weniger offensichtlich als Frau aufzutreten, dann wirkt ist die Wahrnehmung, dass es Frauen im Internet nicht gibt, TM, nochmal verstärkt. Die Leute fühlen sich noch mehr gerechtfertigt in ihrem Stereotyp und das Verhalten stabilisiert sich.
Womit könnte man diese toxischen Strukturen aufbrechen? Was wären da vielleicht gute Wege und Ideen?
Also was uns die Sozialpsychologie dazu zum Beispiel empfehlen kann, ist, dass die Einstellung gegenüber Frauen dadurch verändert werden kann, dass sie sichtbar werden als tatsächlich dieser Gruppe zugehörig. Dann färben nämlich die Eigenschaften von Frauen eher auf die Gaming-Rolle ab und umgekehrt die Gaming-Eigenschaften können eher als vereinbar angesehen werden mit den Eigenschaften von Frauen. Dabei geht es nicht unbedingt nur um die ganz großen Rollen wie E-Sports oder Streamer, sondern auch um die Frauen, die sichtbar sind als Gamer im eigenen sozialen Umfeld. Das kann auf mehrere Weise Einfluss haben. Einmal, dass die Vorurteilsstrukturen der männlichen Gamer sich verändern, aber auch, dass dass sie als Vorbildfunktion wirken kann für andere Frauen, Mädchen, Nicht-Binäre in der eigenen sozialen Umgebung. Weil es gibt auch Forschung zu dem Konflikt oder dem empfundenen Konflikt zwischen meiner Rolle als nicht-männlich und meiner Rolle als Gamer.
Das Paper ist ja von 2016. Hat sich seitdem eigentlich viel getan?
Wir haben seitdem an dem Thema weitergeforscht, vor allem empirisch daran, wie sich die Stereotype vielleicht beeinflussen lassen und wie stark die tatsächlich da sind, also ob es tatsächlich so ist, dass Gamer besonders stark geschlechtlich wahrgenommen werden. Und ohne das jetzt schon publiziert zu haben, darf ich verraten, ja, das ist so. Aber ich habe tatsächlich nicht im Detail wesentlich neue Literaturergebnisse zu dem Stereotyp gesehen. Mein subjektiver Eindruck vom Feld ist, dass die Stereotype immer noch präsent sind und dass die Mechanismen auch immer noch ähnlich sind, aber dass die Debatte inzwischen weniger aufgeheizt zu sein scheint. Also zumindest im Vergleich zu der Zeit, als Gamergate noch aktuell war.
Woran könnte das liegen? Identitätskrisen einfach in andere Felder verlagert oder sind die Leute einfach netter geworden?
Nee, ich glaube tatsächlich, wie du sagst, die haben sich verlagert. Die Personen, die besonders radikalisiert waren, sind inzwischen bei der neuen Rechten oder bei anderen Feldern in der Politik gelandet. Die Industrie hat sich bis zum gewissen Grad, glaube ich, abgeschottet, ehrlich gesagt, gegen diese Strömung. Während 2015 war die Industrie zum Teil noch sehr leichtgläubig und ist den Gamergate-Leuten ein bisschen auf den Leim gegangen, habe ich den Eindruck. Und ansonsten besteht, glaube ich, in der Gaming-Szene immer noch das latente Stereotyp, dass weniger Frauen spielen. Aber das löst sich ein bisschen dadurch auf, dass es bei Jüngeren anscheinend weniger präsent ist. Also dazu gibt es auch gewisse Forschungsindikatoren schon, dass gerade bei den Leuten, die in der Schule noch sind oder gerade da rausgekommen sind, diese Stereotype nicht mehr so stark präsent sind.
Knapp 5 Jahre nach Gamergate herrscht also zumindest in Teilen der Gaming-Szene nach wie vor ein extrem misogynes Bild der Spielenden vor. Besonders in Positionen, die mit Beliebtheit oder Geld einhergehen, sind Frauen und MBs nach wie vor massiv unterrepräsentiert. Ein leicht positiver Trend weg vom toxisch-männlichen Spielendenbild lässt sich zum Glück trotzdem erkennen. Vor allem unter jungen Gamerinnen und Gamern. Gerade in Sachen Repräsentation ist aber noch viel Luft nach oben. Spiele bedienen sich immer noch den veralteten Stereotypen, das heißt, der Held ist weiß, männlich, hetero. So der aktuelle Stand, aber inwieweit gibt es wirklich die typischen Stereotype in Games? Und was daran kann problematisch sein? Meine Kollegin Marina Michailow wird uns gleich die Antworten an dem bekannten Spiel Hearthstone erklären.
Das Online-Kartenspiel Hearthstone gibt es seit 2014 von Blizzard. Zuerst kannst du aus den 9 Heldinnen eine oder einen auswählen. Du stellst dann dein Deck zusammen und spielst damit eine Partie gegen andere GegnerInnen. Mein zu untersuchendes Zielfeld stellen die 9 Heldinnen dar. Ich schaue mir die äußerlichen Faktoren an, das heißt Hautfarbe, Geschlecht und Kleidung. Ich kann direkt alle 9 Charaktere in weibliche und männliche Kategorien einsortieren. Es fällt auf, dass von insgesamt 9 dieser Helden nur 2 weiblich sind, die Magierin und Schurkin. Heldinnen, die durch Zauber oder Geschicklichkeit gewinnen, nicht aber durch körperliche Stärke. Die beiden Frauen sind normal schlank, vom Körperbau sind sie sich also sehr ähnlich, die Rundungen der Magierin sind deutlich zu erkennen. Die Schurkin verdeckt sie leicht durch ihr langes Haar. Beide tragen enge Kleidung. So, und was machen unsere 7 männlichen Helden? Sie glänzen mit Vielfalt. Mal sehr muskulös, mal schlank, mal kein Mensch oder haben eine rosa Hautfarbe. Auffällig ist, dass mehrere Helden, Druide, Krieger, Jäger, mit halbnacktem Oberkörper auftreten. Und unabhängig vom Geschlecht lassen alle menschlichen Charaktere eine weiße Hautfarbe erkennen. Kommen wir nun zum Fazit. Das Spiel Hearthstone bedient eindeutig die typischen Stereotypen. Begründet zum einen durch die kleine Auswahl im Startspiel mit nur 2 weiblichen Charakteren von insgesamt 9. Hier wird die Identifikation mit einem männlichen Helden viel mehr Raum gegeben. Und wenn wir weiterschauen, haben beide weibliche Heldinnen einen sehr ähnlichen Körperbau, lange Haare und werden auch sexualisierter dargestellt. Das Wort wird oft benutzt. Aber was bedeutet hier sexualisiert? Das erkläre ich euch am besten in einem Vergleich mit den männlichen Charakteren. Was mich sehr zum Stutzen brachte, sind nämlich die nackten Oberkörper der männlichen Helden. Die Nacktheit hier lässt ihre Muskeln zur Geltung kommen. Es erweckt die Assoziation mit dem Begriff der Stärke. Und hier liegt auch der Unterschied zu den Heldinnen. Sie werden normal schlank mit wenig Muskeln dargestellt. Die Assoziation liegt vermehrt auf einer sexuellen Ebene. Obwohl Hearthstone die weiblichen Charaktere durch die Kleidung teils verdeckt, so erweckt die schlanke Taille mit den hervorgehobenen Rundungen alles andere als Stärke. Woher kommt diese Perspektive? Die Wurzeln liegen in einer immer noch dominierenden männlichen Führungsposition in der Gamerwelt. Das bedingt eine Sichtweise, in der Frauen objektifiziert werden und das lediglich zum Vergnügen der Beobachtenden. Und diese Sichtweise wird immer wieder reproduziert und nicht nur in Spielen, sondern auch in Werbungen und in Filmen. Was können wir und die Spielewelt aus diesen Inhalten lernen? Frauen sind keine Objekte. Und SpielerInnen möchten aus vielfältigen Charakteren auswählen dürfen. Gegebenenfalls auch eine Heldin mit halbnacktem Oberkörper und das nur, damit sie mit ihren Muskeln glänzt. Aus diesen Gründen warte ich nun auf Games mit sehr muskulösen, halbnackten Heldinnen mit verschiedener Hautfarbe. Vor allem aber feiere ich die Charaktere, die Stereotypen einfach auf den Kopf stellen, fern von den Kategorien der Geschlechterrollen.
Meine Kollegin Marina Michailow hat uns das Spiel Hearthstone auf die Stereotypen untersucht und es hat sich gezeigt, dass die Rollen sehr typisch und veraltet verteilt sind. Mit der typischen Rollenverteilung geht auch die Diskriminierung von vielen Menschen einher, die nicht weiß, männlich und hetero sind. Es ist nun an der Zeit, dass wir die typischen Eigenschaften von Menschen in Games hinter uns lassen. Mario kann immer noch die Peach retten, aber eine weibliche, sehr muskulöse, halbnackte Heldin in Jogginghose ebenfalls. Jetzt mal eine Triggerwarnung zu sexualisierter Gewalt, Vergewaltigungen und so weiter, denn in dieser Sendung müssen wir über eine ziemlich dunkle Seite des Gaming sprechen. Immer wieder finden sich sexualisierte Gewalt bis zu Vergewaltigungsfantasien in Games. Lange reichte das nicht für einen größeren Skandal bis zum Spiel Rape Day. Belästigen, töten und vergewaltigen, all das wollte das Spiel nämlich möglich machen. Erscheinungsdatum April letzten Jahres auf der Spieleplattform Steam. Eigentlich, denn Steam nahm das Spiel schon vorher wegen heftiger Kritik doch noch aus seinem Store. Steven Hartig hat diesen gruseligen Fall nochmal für Ultraviolett nachrecherchiert. Steven, warum durfte so ein menschenfeindliches Spiel überhaupt auf Steam angeboten werden?
Ja, die einzige Hürde sind eben 86 Euro bzw. 100 Dollar. So viel müsstest du bezahlen, wenn du ein Spiel veröffentlichen möchtest auf Steam. Und im Juli 2018 hat die Plattform dann noch gesagt, ab jetzt prüfen wir gar nicht mehr die Spiele, die bei uns angeboten werden. Es gibt zwar so ein sogenanntes Notice- and Takedown-Verfahren, also du kannst Spiele melden, wo du sagst, boah, die sind fragwürdig oder vielleicht illegal. Das ist aber oft nicht allzu effektiv und dauert viele, viele Wochen. Und generell gilt natürlich, sowas wie Meinungsfreiheit wird in den USA vielleicht ein bisschen höher bewertet als in Deutschland. Und das zeigt sich dann auch in so Gerichtsentscheidungen wie 2011. Da hat der Supreme Court gesagt, die Regierung darf gar keine Videospielinhalte regulieren.
Mit welcher Begründung hat Steam jetzt das Spiel dann doch trotzdem aus dem Shop genommen?
Das ist nicht so ganz eindeutig. Also es gab dann eben viele, viele UserInnen, die Rape Day gemeldet haben und viele Petitionen mit tausenden Unterschriften. Und irgendwann hat Steam das Spiel dann doch gestoppt und gesagt, gut, wir veröffentlichen es nicht bei uns, mit der Begründung, es gäbe unkalkulierbare Kosten und Risiken, die mit dem Spiel einhergehen. Und das ist natürlich eine bisschen absurde Begründung, weil sie damit sagen, naja, der Inhalt des Spiels ist uns gar nicht so wichtig und auch nicht, was für Werte das vermittelt, sondern eher, was für Folgen das vielleicht für uns als Firma hat. Und ja, unabhängig aber davon hat zum Beispiel auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wenige Tage danach Rape Day indiziert, also die BPJM, weil sie gesagt haben, das Spiel enthält Gewaltpornografie.
Das ist auch so lächerlich, dass Steam mit Kosten und Marketing daherkommt. Zum Glück wurde das Spiel jetzt zumindest in Deutschland indiziert. Das Endergebnis ist also, niemand außer der Entwickler selbst hat das Spiel gespielt, wenn wir das überhaupt noch Spiel nennen wollen.
Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher. Also der Entwickler ist jedenfalls wenig überraschend so ein richtiger Incel. Er hat danach dann von einem drakonischen Moralismus gesprochen und einer lautstarken Minderheit, die dagegen ihn vermeintlich kämpfen würde. Und hat eine eigene Petition gestartet. Die hat aber bis heute, ich habe erst nochmal gerade nachgeguckt, nur 500 UnterstützerInnen. Und ja, er hat aber nicht aufgegeben, hat dann versucht, sein Spiel über File-Sharing-Plattformen zu veröffentlichen, beziehungsweise er hat das gemacht, das ist aber auch ziemlich erfolglos, also da sind so die Schätzungen, dass das nur wenige hundert Mal gedownloadet wurde.
Ja, aber 500 UnterstützerInnen bei so einer Petition und dann auch ein paar hundert Downloads, das ist schon für mich viel zu viel.
Ja.
Das wäre ja auch ein fürchterliches Signal, wenn Menschen mit solchen Spielen auch reich werden könnten. Du hast gesagt, Steam prüft Spiele recht nachgiebig. Ist Rape Day denn da die schlimme Ausnahme oder nur die Spitze eines Eisbergs an frauenfeindlichen Games?
Ja, auf jeden Fall leider eher die Spitze eines Eisbergs. Da will ich auch kurz Credit geben, weil da echt viel gute journalistische Arbeit zu stattgefunden hat. Wenn ihr was lesen wollt, zum Beispiel von Ali Wahid Rozari oder Sarah Rudolph oder Thomas Lindemann. 1982 gab zum Beispiel schon das Spiel Custer's Revenge und ja, der Plot, das kann man auch wieder nicht so nennen, war basically, da ist eine Native American Woman, die ist an einen Pfahl gebunden und ihr als Hauptcharakter konntet dann diese Frau quasi vergewaltigen. Und das ist jetzt zwar fast 40 Jahre her, Aber wenn wir bis ins Jahr 2009 gehen, bis dahin hat ein japanisches Entwicklerstudio manche seiner Spiele ganz offen als Rape-Games kategorisiert. Auch das ist jetzt 11 Jahre her, aber wenn wir wieder zurück zu Steam gehen und ins Jahr 2017, dort erscheint das Spiel House Party, ein vermeintliches Comedy-Adventure, wobei ich mich wieder frage, wo da die Comedy bleibt, weil das Spielziel war einfach, Frauen zum Sex zu überreden und das teils mit Drogen und Alkohol, also einfach eine ganz klare Straftat. Und es gibt noch viele, viele Beispiele, wenn wir uns mal hinter den Adult-Only-Content-Filter bei Steam wagen. Aber ich finde, Steam bleibt da einfach ein ziemlich rechtsfreier Raum.
Das ist richtig, richtig schlimm. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Besonders problematisch ist aber auch, wie diese Themen in Games vorkommen, also Sex oder sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung. Male Gaze ist da auch ein großes Stichwort. Wenn zum Beispiel Vergewaltigungen in Games vorkommen, warum das? Welche Funktion hat das dann im Game? Um ein bestimmtes latent bis offen frauenfeindliches Publikum anzusprechen? Oder mithilfe von Spielen kann man aber auch gesellschaftliche Probleme thematisieren. Da könnten auch Games einen wertvollen Beitrag leisten. Welche quasi progressiven Spiele kannst du da nennen?
Ja, vielleicht nur einige wenige Beispiele. Zum Beispiel das Action-Rollenspiel Mass Effect 2. Im Jahr 2010 ist das erschienen. Und da konntest du das Geschlecht deiner Hauptfigur frei wählen und auch deine SexpartnerInnen. Da hat dann zum Beispiel in einem größeren Game plötzlich auch sowas stattgefunden wie gleichgeschlechtlicher Sex. Oder nehmen wir den Ego-Shooter Wolfenstein New Order, dort gibt es auch so ein paar Sex-Szenen und der ziemlich starke Held, der sonst aggressiv und eben recht männlich konnotiert auftritt, ist dort plötzlich super passiv und ja, fast sogar einfühlsam, könnte man vielleicht sagen. Und ja, das eben im Gegensatz zu Spielen wie GTA oder Assassin's Creed, wo Sex und Sexualität oft sehr, sehr gewaltvoll dargestellt wird. Aber nochmal zu der Frage, wie passt eigentlich Sex und Sexualität in Videospiele? Da hat die Games-Forscherin Nina Kiel im DLF mal was Spannendes gesagt. Sie meinte, naja, Sex in Videospielen ist dann gelungen, wenn er ins Spielprinzip passt erstmal und dann aber auch noch reale Auswirkungen hat. Also sie nennt da das Spiel Catherine. Da geht es basically um die Konsequenzen eines Seitensprungs. Und Sex ist in diesem Spiel nicht nur ein Gimmick, um die Verkaufszahlen zu steigern, sondern gleichzeitig werden auch Gewissensbisse und Bindungsängste thematisiert. Und nicht nur das, sondern diese sind dann auch noch relevant für den Verlauf der Handlung und auch dafür, wie das Spiel eigentlich ausgeht.
Da muss ich aber auch sagen, die Sims finde ich auch sehr, ja, in Anführungsstrichen progressiv vielleicht, weil vor allem in Sims 4 können halt, ist egal, was für ein Geschlecht du hast, du kannst halt mit allen irgendwie eine Beziehung eingehen und du kannst auch einstellen, ob dein Charakter geschwängert werden kann oder Leute schwängern kann. Und das finde ich halt sehr cool. Es geht also auch anders. Der Frauenanteil in der Gaming-Branche beträgt aber so 20% und Rape Day und andere frauenfeindliche Spiele sind letztlich auch das Produkt dieser 20%, also einer sehr männerdominierten Branche und immer noch zu vieler Menschen, die solche Games leider unreflektiert kaufen. Wie absurd teilweise Frauen in Videospielen abgebildet werden, das hat vor einiger Zeit ein Video gezeigt, den ich auf Twitter gesehen habe. Da wird eine Szene aus einem der Batman-Arkham-Spiele gezeigt, nur dass Batman und Catwoman vertauscht wurden. Das heißt, Batmans Figur bewegt sich wie Catwoman und umgekehrt. Während dann Catwoman in diesem neuen Video sehr still steht, räkelt und windet sich Batman die ganze Zeit und steht nie still, sieht sehr komisch aus, was auch zeigt, wie absurd Frauen in Videospielen teilweise aussehen, nur dass man sich daran gewöhnt hat. Es geht aber auch anders. Meine Kollegin Hannah Messmann ist sehr verliebt in das Adventure Life is Strange und erzählt uns, welches Frauenbild dort vermittelt wird.
Bei keinem Spiel musste ich so viel heulen wie bei diesem. Life is Strange ist für mich eines der intensivsten Spielerlebnisse, die ich je hatte. Der erste Teil der mittlerweile dreiteiligen Adventure-Reihe ist 2015 rausgekommen und hat neue Maßstäbe gesetzt. Vor allem beim Storytelling, das Erleben der Geschichte steht nämlich im Vordergrund. Die Protagonistin wurde an der renommierten Blackwell Academy aufgenommen, um Fotografie zu studieren. Dafür kehrt sie nach Jahren aus Chicago zurück nach Arcadia Bay, wo sie aufgewachsen ist. Plötzlich hat sie eine Vision von einem Orkan, der die ganze Stadt verwüsten wird, und entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann, zumindest für ein paar Minuten. Damit rettet sie jemand Besonderem das Leben und versucht, einen Weg zu finden, auch die ganze Stadt zu retten. Als Spielerin hat man nicht so viele Aktionsmöglichkeiten, dafür umso mehr Entscheidungsmöglichkeiten, die das Spielgeschehen beeinflussen. Und noch etwas empfand ich als wahnsinnig erfrischend: die Darstellung der weiblichen Charaktere. Man spielt Max, eine 18 Jahre alte Schülerin. Sie ist nicht besonders groß, hat keine überzeichnete weibliche Figur und keine fancy Klamotten an. Sie ist eher schüchtern und in sich gekehrt, beschäftigt sich mit Fotografie, Musik, Filmen und hat ein Faible für Nerdkram. Die andere Hauptfigur ist Chloe, Max beste Freundin aus Kindertagen. Chloe ist der dominante und starke Charakter in dem Spiel. Sie steht auf Punk, ist wild, bunt, mutig und lesbisch. Das spielt aber nur am Rande eine Rolle und wird auch überhaupt nicht so direkt benannt. Es kommt so selbstverständlich daher, wie es eigentlich immer sein sollte. Allerdings gibt es auch die oberflächliche, gemeine Zicken-Clique mit einer schönen, reichen Anführerin an der Spitze, die sich nur für Mode und gute Noten interessiert. Das obligatorische Highschool-Drama-Klischee also. Aber selbst diese weiblichen Figuren gewinnen mit Verlauf der Geschichte an Tiefe und entwickeln sich zumindest ein wenig. Ohne diesen deutlichen Gegensatz zu den Protagonistinnen könnte man Probleme wie Mobbing und Ausgrenzung wahrscheinlich auch gar nicht so richtig darstellen. Es werden aber noch ganz andere große und kleine Probleme von Teenagern und jungen Erwachsenen behandelt. Ja, aus weiblicher Perspektive, aber ich denke trotzdem so, dass auch Männer sich genauso gut mit den Figuren identifizieren können. Dass Chloe und Max Frauen sind, spielt tatsächlich keine entscheidende Rolle. Und trotzdem scheinen sich einige SpielerInnen an der weiblichen Überzahl zu stören. In Foren wurde darüber diskutiert, ob es jetzt ausdrücklich ein feministisches Spiel ist und manche haben eine regelrechte Agenda dahinter vermutet. Ein Nutzer schreibt:
Be it extremism or not, I don't think that expressing viewpoints like these is really helpful in media.
Entschuldigung? Da kommt einmal eines von 1000 Spielen, das sensible Themen behandelt und in dem weibliche Charaktere nicht in der Minderheit sind und sexualisiert dargestellt werden. Aber klar, Entschuldigung, dich zu stören, das ist dann natürlich einfach zu viel. Das Spiel macht alles richtig. Jetzt wären die SpielerInnen an der Reihe, diese Entwicklung auch zu akzeptieren und vor allem auch zu reflektieren, was bisher denn eigentlich schiefgelaufen ist.
Life is Strange ist laut meiner Kollegin Hannah Messmann also ein vorbildliches Beispiel für eine angemessene Darstellung von Frauen in Videospielen. Es gibt noch viel zu viel, was man noch verbessern muss, sei es was Frauenbilder in Games angeht, aber auch was das Stereotyp Gamer betrifft. Es ist aber auch schön zu sehen, dass sich heute schon was tut und dass es Games gibt, die besser mit weiblichen Figuren oder Diversität insgesamt umgehen. Ein kleiner Hörtipp, falls ihr euch mit dem Thema Games weiter beschäftigen wollt: Der DLF hat eine Reihe Games und Politik, wo sie mit KulturwissenschaftlerInnen geredet haben zum Beispiel und auf Themen wie etwa Frauen in Games oder auch Rechtsextremismus näher eingegangen sind. Die Reihe kann man als Podcast sich anhören. Den Link dazu findet ihr auf www.radioherz.de.
Ultraviolett.